Das schafft der BVB nicht, das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder uns kaputt zu machen.
Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal.
Das Emotionale hat damit zu tun, weil dieser Verein, diesen Weg, den wir gegangen sind, mehr sind als ein Job. Das ist mittlerweile eine Passion geworden. Es ist ein Stück weit unser Baby geworden.
Dritte Pflichtspielniederlage in Folge für Borussia Mönchengladbach. Innerhalb einer Woche im Gastspiel bei RB Leipzig führen wir 2-0 und verlieren am Ende doch 2-3. Und alleine dieser Spielverlauf zeigt, es gibt einiges zu besprechen hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich begrüße zunächst Fabian. Hi.
Ja, hi Kevin. Es gibt einiges zu besprechen. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Eine äußerst schwierige Phase, in der sich Borussia gerade befindet. Einen Februar, der zu Ende geht, den wir uns so alle, glaube ich, nicht erhofft und gewünscht hatten. Nachdem wir im Januar eigentlich gesagt haben, dass wir nach Embolo und Thüram jetzt endlich mal einen ruhigen Februar erleben wollen, ist genau das Gegenteil passiert. Geht natürlich auch ähnlich zu Ende, so ein Sinnbild des Februars, irgendwie dieses Spiel gestern. Deshalb und umso wichtiger eigentlich, dass wir heute vielleicht nochmal auf das ganz große ganze Bild schauen können und dabei auch einen hervorragenden Gast bei uns in der Runde haben, der, glaube ich, für diese Situation und für dieses Spiel echt prädestiniert ist.
Ganz genau, von Mitgedacht, dem Blog, den ihr wahrscheinlich alle kennen werdet, Olli Reul, hi.
Ja, vielen Dank, danke, dass ich hier sein darf und trotz des grauenvollen gestrigen Abends, ja, schönen guten Morgen auch.
Ja, ganz genau, also wir hatten jetzt im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es schon wichtig war, nicht direkt am Abend aufzunehmen, dass man da noch ein paar Stunden und eine Nacht zwischenbringt und nach so einem Spielverlauf wie gestern umso wichtiger. Erstmal vielleicht an dich die Frage, Olli, 2-3 verloren in Leipzig, dass man da vielleicht punktlos nach Hause fahren würde. Darauf konnte man sich vielleicht ein bisschen einstellen, dass man nach einem 2-0 das Ganze so hergibt, ist dann aber natürlich trotzdem sehr bitter. Würdest du trotzdem von einer verdienten Niederlage sprechen, wenn man die 90 Minuten und unsere Spielanlage sich anschaut?
In jedem Falle. Also ich wäre, wenn das Ding in der Nachspielzeit nicht gefallen wäre, hätte ich auch klar gesagt, wir hätten einen Punkt glücklich mitgenommen. Ich denke, die Niederlage war vollends verdient. Sie haben sich, also es war eigentlich überraschend, dass sie überhaupt 2-0 geführt haben, da relativ frühzeitig, wobei sie es eigentlich gut gemacht haben am Anfang. Ich fand auch die Tatsache mit der Doppelspitze vorne, mit echt mal wuchtigen Typen, das war mal ein bisschen was anderes. Das war eigentlich ganz gut so, hat mir gut gefallen, aber ab dann, also irgendwann mal ab dieser Chance, ich glaube, das war Sabitzer, den er da auf die Tribüne gejagt hat, ab dem Punkt war eigentlich auch nichts mehr zu holen und absolut verdient gegen eine starke Leipziger Mannschaft verloren. Und ja, ich muss aber, wenn man da so einen Strich drunter zöge, oder gestern Abend habe ich mir überlegt, also ich habe nicht viel erwartet und es kam noch schlimmer. Es war so, ehrlicherweise so. Passt perfekt in die Situation derzeit, muss man leider so klar sagen.
Ja, ich bin auch so ein Typ, 2-0 verlieren irgendwie, wo du dann die beiden Treffer irgendwie in der 30. und 60. Minute kassierst. Das ist irgendwie am Ende natürlich leichter, als wenn du 2-3 verlierst nach 2-0-Führung, obwohl man natürlich auch nicht so richtig wusste, warum man 2-0 führt. Das hast du jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen angesprochen. Ja. Fabian, Olli hat jetzt auch gerade nochmal schon die Aufstellung angesprochen, zwei wuchtige Typen vorne drin. Generell war es ja auch durchaus eine bunte Konstellation. Jordan Bayer hat gespielt und zwar durch. Oscar Wendt, Valentino Lazaro, damit konnte man schon so ein bisschen rechnen, weil natürlich Leiner ausfiel, Benzebaini jetzt auch viel gespielt hat. Was würdest du sonst noch so zur Aufstellung sagen? War das für dich ansonsten erwartbar oder was hat dich überrascht?
Ja, Jordan Bayer war mit Sicherheit überraschend. Da konnte man jetzt wirklich überhaupt nicht mit rechnen, dass er nach das erste Mal ja in dieser Saison in die Mannschaft rutscht. Ansonsten finde ich natürlich, es war schon zu erwarten, dass der ein oder andere Spieler jetzt auch rausgeht, vor allem in Anbetracht dieses Spiels am Dienstag gegen Dortmund, wo mit Sicherheit die ein oder andere frische Kraft benötigt wird. Insgesamt finde ich auch, dass dieses System ganz gut funktioniert hat, hinten diese Dreierkette, Bayer, Ginter, Elvedi, davor dann Lazaro, Zakaria, Wendt, und dann mit so einer Mittelfeldkonstellation Hannes Wolf, Jonas Hofmann. Hofmann vielleicht da der etwas defensiv orientiertere. Wolf, also Hofmann eher in so einer 6er-8er-Rolle, Wolf eher in so einer 8er-10er-Rolle. Mir hat auch in der ersten Halbzeit Hannes Wolf ganz gut gefallen. Ich fand gestern, leider in den letzten 20 Minuten wird es bei ihm leider etwas schlampiger wieder. In der ersten Halbzeit, finde ich, hat er sein vielleicht bestes Spiel für Borussia gemacht, mit dem Hinspiel gegen Leipzig. Da fand ich ihn auch ganz, ganz gut. Und mir hat Jordan Bayer gut gefallen. Klammern wir vielleicht mal das 1:2 etwas aus. Da hat er mit Sicherheit auch seine Aktien dran. Warum, können wir gleich vielleicht nochmal besprechen. Aber insgesamt hat mir Jordan Bayer hervorragend gefallen. Auch diese letzten 10 Minuten. Er war eigentlich verletzt, hat sich aber weiter durchgekämpft und da durchgefightet. Und irgendwie war das so eine, hatte er so eine Haltung, so eine Attitüde auf dem Platz, wo ich mir dachte, genau das ist das, was Borussia gerade irgendwie fehlt. Und das fand ich war ein Lichtblick auf jeden Fall.
Bayer hat mich, das hat mich sehr an dieses Spiel in Dortmund im Pokal letzte Saison erinnert, also vor anderthalb Jahren, dass wir da ganz unglücklich verloren haben. Da hat er auch gespielt in der Dreierkette, ich glaube mit Zakaria auch, wenn ich richtig entsinne. Und da hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Und das wurde am Ende irgendwie nicht belohnt. Und gestern fand ich das auch, dafür, dass der seit diesem Heidenheim-Auswärtsspiel vom HSV letztes Jahr in der Rückrunde gar nicht mehr gekickt hat, außer in der Regionalliga, fand ich super gut. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich 90 Minuten gespielt hätte, wenn LW die nicht gelb bekommen hätte. Das war ein ganz anderes Thema und ein ganz anderes Fass, was man aufmachen würde. Aber ich fand, seine Einstellung hat gestimmt und da können sich viele noch was dran, mal was von abschneiden. Und was du eben sagtest, Fabian, zu Wolf, ich bin bekanntlich wirklich überhaupt kein Fan von ihm, aber in der ersten Halbzeit hat er halt das gemacht, wofür er, glaube ich, auch eingekauft wurde, klar gespielt. Ne? Er hat ganz klare Szenen gehabt, er hat nicht so dieses schnörkellose, ich mache noch mal einen zweiten Schlenker und verliere den Ball, was er ganz häufig leider macht.
Und in der zweiten Halbzeit leider auch in der einen oder anderen Situation wieder drin gehabt hat.
Genau. Leider, ja. Leider, genau. Und schade. Wirklich sehr schade für die beiden. Aber gut, was willst du machen?
Also Bayer war für meine Begriffe wirklich ein Lichtblick. Also gerade, weil er eben echt aus einer komplett fast ausweglosen Situation kam. Ich hatte jetzt auch einen Tag vorher noch ein Interview mit ihm gelesen in der Rheinischen Post, wo er auch sich indirekt so ein bisschen natürlich beschwerte oder wunderte, weshalb er auch so gar nicht spielt, weil er auch gerne in der Winterpause nochmal verliehen worden wäre, wie das ja auch mit einem Laszlo Benes passiert ist. Aber man hat gesagt, wir wollen ihn hier behalten und jetzt, wo ja auch Janschke anscheinend nicht spielfähig war, war dann seine Zeit gekommen. Und ich fand auch, in Anbetracht der Gesamtlage war das der richtige Mann für dieses Spiel. Und am Ende diese Fighter-Attitüde, ich meine, wir sind vielleicht auch alles Leute, die sowas natürlich auch gerne sehen. Und da muss ich sagen, da hat er bei mir echt, hat er mich echt überzeugt. Also das war ja fast eine halbe Stunde im Prinzip. In dem Moment, wo Elvedi rausgegangen ist, wusstest du, da kannst du jetzt eigentlich nicht mehr wechseln, weil dann müsstest du wieder alles über den Haufen werfen. Benzebaini ist ja dann auch schon für die Innenverteidigung letztlich gekommen, hat ja Elvedi 1:1 ersetzt. Und Bayer musste dann durchhalten. Am Ende hat das aber auch alles nichts mehr gebracht. Hannes Wolf fand ich auch, da fällt mir immer auf, dass er mir tendenziell dann schon besser gefällt, wenn er irgendwie so eine Zehnerrolle hat. Also wenn er nicht auf den Flügeln eingesetzt wird, da
möglichst weit weg vom eigenen Strafraum.
Ja, so ungefähr. Also weil das war so krass, in der zweiten Hälfte hat er wieder mit dafür gesorgt, dass wir aber auch überhaupt keine Entlastungsangriffe fahren konnten. Das fand ich sowieso bemerkenswert, dass wir in der zweiten Hälfte, aber da sprechen wir gleich drüber, wir hatten ja keinerlei Entlastung, obwohl es manchmal ja schon Situationen gab, wo ein Spieler im Mittelfeld so ein bisschen Wiese vor sich hatte, aber es hatte überhaupt keinen Drive und das war in der ersten Halbzeit insgesamt besser. Wir haben einfach klarer gespielt. Exemplarisch ist einfach dieser Elfmeter zum 1-0. Auch da normalerweise passiert da nichts, wenn Upamecano da nicht irgendwie mega den Körper reinhaut. Oder dann auch diese Flanke zum 2-0. Das war ja auch einfach eine Flanke, die man eigentlich relativ gut verteidigen kann. Aber es hat zu dem Zeitpunkt halt alles gepasst.
Ja, zu dem Zeitpunkt hat alles gepasst, absolut richtig. Zu dem Zeitpunkt wusste man, wie du es eben auch gesagt hast, man wusste ja gar nicht, warum steht es ja gerade eigentlich 2-0. Der Elfmeter war noch, das gehört auch zur Wahrheit dazu, extrem schwach geschossen. Also da war noch viel Glück dabei, dass Gulaschi den Ball ins Tor abfälscht und ja, dann steht es 1-0. Das 2-0, gut herausgespielt, bis Lazaro, die Flanke von Lazaro top auf den zweiten Pfosten, dann eigentlich einen, naja, ich würde fast sagen mittelguter Kopfball von Embolo, der dann mit Zufall Thuram findet und dann reinkullert. Ja, du brauchst an einigen Tagen, brauchst du halt genau das Glück und vielleicht auch in so einer Phase, in der es eigentlich nicht so läuft, brauchst du vielleicht auch einfach mal das Glück, um dich mit so ein bisschen Glück auch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herauszuziehen. Ja, leider hat Jonas Hofmann dann nicht nachgelegt. Das ist noch die einzige Offensivsituation, die mir dann noch einfällt. Da hätte es 3-0 stehen können. Und ich glaube, dann hätten sich alle verwundert die Augen gerieben, was da eigentlich los ist. Ja, das war dann aber leider auch, ich glaube, es war irgendwo in der 30. Minute und leider die letzte Offensivaktion von Borussia, die wirklich nennenswert war. Und das finde ich so ein bisschen enttäuschend. Ja, dann steht es halt 2-0 und damit geht es auch erstmal in die Pause. Das war auch wichtig. Man hat ja noch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten dann eigentlich auch defensiv ganz gut gestanden. Leipzig da über weite Strecken zwar spielen lassen, aber auch nicht zu den 100%igen Torchancen kommen lassen. Und dann steht es auf einmal 2-0 zur Pause. Ja, ich habe da eigentlich dann das erste Mal gedacht, okay, man könnte ja tatsächlich heute was mitnehmen. Ich weiß nicht, Olli, wie ging es dir da?
Ich war mir sehr unsicher, weil mir schon die Minuten vor dem Halbzeitpfiff nicht so richtig gefallen hatten. Das war schon auch diese Sabitzer-Chance, die ich vorhin schon mal ansprach. Es plätscherte so ein bisschen die Farbe ab, die man sich vorher da an die Tapete geklatscht hatte. Weil ich fand, jetzt so die ersten 20 Minuten, diesmal konnte man ja tatsächlich bei einem Spiel mal die Auswechselbank sehen im Fernsehen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Mir hätte es fast wie im Basketball fast besser gefallen, wenn wir in der zweiten Halbzeit auch die Bank in der Defensive gehabt hätten. Weil man richtig gemerkt hat, so bei der einen oder anderen Szene da links außen, bei Wendt, wie er abgerätscht hat, wie die mitgegangen sind, wie du auch gemerkt hast, die Auswechselspieler dabei waren. Ja, also man hat richtig gedacht, oh, jetzt ist so ein bisschen Gladbach ist wieder da sozusagen. Ne? Also das wollen wir jetzt nicht übertreiben, aber es war wirklich so das Gefühl, okay, wir führen jetzt 2-0, wissen zwar nicht wieso, aber wir sind in den Zweikämpfen und dabei. Und auch die Reaktion von Rose nach dem 2-0, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, da war ja so ein Großformat, da konnte man ein bisschen von den Lippen ablesen, so nach dem Motto, ey, du musst spielen, das habe ich immer gesagt. Ne? Also wir müssen spielen, wir müssen rechts und links und so fiel das Tor ja auch. Es fiel ja eigentlich so ein bisschen auf Leipziger Art. Ne? Einmal ein bisschen quer um den Strafraum rum, Flanke und dann geht das Ding rein. Wie du gesagt hast, ist auch ein bisschen Glück dabei gewesen, aber absolut, nimm das mit. Und das ja, plätscherte so dann dahin und so ab der 30., 35. hast du auch gemerkt, wie die Bank immer ruhiger wurde. Ne? Du hast nur noch den Nagelsmann schreien hören. Da können wir gerne nachher auch noch drüber sprechen. Aber die Präsenz war gar nicht mehr so da. Und so zog sich das für mich in die Halbzeit. Und ich bin gefragt worden hier dann zur Halbzeit, oh, freust du dich denn nicht? Ne? Ich habe dich gar nicht jubeln hören. Und nee, habe ich nicht, weil ich habe noch das Spiel letztes Jahr im Januar im Kopf gehabt, auch wie gut die da in die zweite Halbzeit gekommen sind, wo wir dann Gott sei Dank einen Punkt mitgenommen haben, aber da hatte ich wenigstens noch den Glaube, dass das was wird. Und das war, ja, passt so ein bisschen in den letzten Wochen leider auch so dieses etwas negative Grundgefühl.
Unterschied zu damals ist, dass also damals war, dass man damals ganz genau wusste, warum man 2-0 führt, weil man ein hervorragendes Auswärtsspiel gemacht hat, die ersten 45 Minuten. Gestern hat man ja ein okayes Auswärtsspiel gemacht und hat mit ein bisschen Glück 2-0 geführt. Ganz klar, die Gesamtsituation war, also ich habe gedacht, mein Gedanke zur Halbzeit war, ein Punkt ist auf jeden Fall drin. Und das ist ja schon Wahnsinn. Man führt 2-0 zur Pause und mein Gedanke war so ein bisschen, ja, ein Punkt ist drin. Ja, erstmal ist das eigentlich ja die falsche Herangehensweise und der falsche Gedanke. Aber wie du es gesagt hast eigentlich, und genau so kam Leipzig dann auch aus der Pause. Dann Sörloth eingewechselt und ich glaube, es waren nicht mal 3 Minuten gespielt. Da war der Ball dann drin. War dann ein Handspiel von Sörloth am Ende, aber das war schon ein erster Fingerzeig in diese Richtung, in die es dann gehen sollte in der zweiten Halbzeit. Da hat Leipzig extrem viel Druck gemacht und eigentlich ging es genauso weiter, wie diese zweite Halbzeit in den ersten 3, 4, 5 Minuten schon angefangen hat.
Was ich interessant finde, wenn man nochmal zurückschaut auf das letzte Leipzig-Auswärtsspiel, wie Olli ja auch gerade gesagt hatte, damals haben wir noch einen Punkt mitgenommen. Damals kann man aber auch nicht nur erklären, weshalb wir 2-0 geführt haben, sondern weshalb das Spiel auch so gekippt ist, weil damals Alassane Player ja durch diese skandalträchtige Gelb-Rote hinausgestellt wurde. Und was ich erschreckend finde für die Gesamtsituation aktuell, dass wir gestern genauso gespielt haben wie damals mit 10 Mann in der zweiten Halbzeit. Also im Prinzip war es so, als hätten wir einen Mann weniger. Wir konnten genauso wenig entgegensetzen. Damals war es erklärbar. Diesmal aber für meine Begriffe kann man es nur in die Gesamtsituation einbetten. Aber grundsätzlich ein bisschen mehr Entlastung kann man schon erwarten von den Jungs, die da auf dem Platz stehen. Und gerade auch ein Flo Neuhaus, ein Chris Kramer, das die 1A-Formation, sage ich jetzt mal, über weite Teile der Saison hinweg, die kommen zu einem Zeitpunkt rein, wo natürlich die Idee dahinter ist, wir brauchen mehr Sicherheit, auch mehr Ballsicherheit, wir brauchen auch eine treibende Kraft, die den Ball irgendwie durchs Mittelfeld mal nach vorne tragen kann. Das kann Flo Neuhaus eigentlich, aber davon war ja nichts zu sehen. Also der Ball war ja so schnell wieder weg und dann kannst du dich auch dem Druck, den Leipzig dann auch erzeugt, dann kannst du dich da einfach nicht mehr wehren dagegen und am Ende ist es dann fast folgerichtig, dass du Treffer um Treffer kassierst.
Ja, also ich meine, gerade Kramer hat gegen City, jetzt abgesehen von seinem Lapsus, der zum 1-0 führte, ja auch eben diese Klarheit, die ich vorhin schon bei Wolf in der ersten Halbzeit ansprache, hat er gegen City gehabt und gestern gar nicht. Er hat im Prinzip immer von zwei Bällen den gespielt, den er nicht spielen soll. Und da sind ganz, ganz, ganz oft hat er dann auch so am Anfang der gegnerischen Hälfte den Ball verloren und das ist einfach dann nicht abgeklärt genug. Und da kannst du dann auch erzählen, ja, Belastung hin oder her, aber dann muss man auch sagen, ey, wenn der sich nicht fit fühlt, dann bring ihn nicht. Ne? Also es tut mir leid. Man hat ihm ganz klar angemerkt, dass der nicht dabei war, so richtig.
Und worüber wir auch nochmal sprechen könnten, ist in dem Zusammenhang diese zweimalige Systemumstellung innerhalb der zweiten Halbzeit. Also wo man auch die Frage aufwerfen könnte, ist das wirklich hilfreich für die Spieler? Ich glaube, sinnbildlich für diese Veränderung gestern war ja dann Valentino Lazaro, der angefangen hat als rechter Außenbahnspieler, Rechtsverteidiger, rechter Offensivverteidiger, wie auch man immer auch es bezeichnen möchte, dann nach der ersten Wechselwelle zum Rechtsaußen wurde und nach der zweiten Wechselwelle zum Linksverteidiger. Ist natürlich toll, wenn man Spieler hat in seinem Kader, die verschiedene Positionen spielen können. Die Frage ist, macht es das einfacher für den Spieler? Macht es das einfacher für dafür sich zu finden und auch eine Stabilität reinzubekommen, wenn man innerhalb der zweiten Halbzeit auch zweimal die Formation umwirft, über den Haufen wirft und und da nochmal neue Ideen und Impulse wieder reinbringt. Und ich hatte auch das Gefühl, dieses 2-2, das ist ja direkt nach Einwechslung von Kramer Neuhaus gefallen. Also eigentlich direkt im Anschluss an diesen Wechsel, der ja für Stabilität in der defensiven Zentrale sorgen sollte. Und genau aus diesem Bereich, aus diesem Raum fällt dann dieses 2-2. Paulsen dreht sich einmal um Kramer rum und schießt aus 20 Metern und der Ball ist drin. Also eigentlich genau da, wo man stabiler werden wollte durch diese Wechsel, ist man direkt in der Folge, zumindest nach den ersten 2-3 Minuten, erstmal genau das Gegenteil geworden. Nämlich erstmal instabil und hat folgerichtig dann das 2-2 kassiert.
Es ist schon bitter, weil das war ja eigentlich eine Situation, die du die Minuten vorher oder die Stunde vorher immer gut verteidigt bekommen hast. Ne? Die kam ja kaum so durch die Mitte und dann dreht er sich, trifft den dann okay und dann ist er ja auch richtig bitter, dass das Teil halt einfach da nochmal aufdotzt und auch Innenpfosten. Und ich habe zunächst gedacht, der ist vorbeigegangen wie in Wolfsburg, das Teil. Ja? Aber nee, das war dann drin und das Tor fiel wirklich so ein bisschen wie aus nichts. So, also nicht, dass sie das nicht verdient hätten, sondern eher so, man hat auch Einwechslungen, geht ein bisschen hin und her und auf einmal dreht er sich und schießt und wieso steht es jetzt 2-2? Aber gut, dann war leider noch sehr viel Spielzeit auf der Uhr, ne? Und es wurde nicht besser.
Und das Ding ist ja auch, dass wir aktuell in einer Phase sind, wo man nicht mehr damit rechnet, dass wir dann vielleicht nochmal die Mannschaft sind, die den Lucky Punch setzt oder die vielleicht auch einen Konter setzt. Weil ich meine, die Leipziger Ausrichtung war ja schon enorm offensiv hinten raus. Also gerade die gesamte zweite Halbzeit damit. Man hat ja Sørloth gebracht, der auch nochmal natürlich eine andere Komponente reinwirft. Und man wusste auch, Leipzig braucht im Prinzip den Punkt, den Sieg natürlich auch, um an Bayern dran zu bleiben. Also dementsprechend klar war deren offensive Ausrichtung. Wenn ich mir jetzt aber eine Mönchengladbacher Mannschaft vor einem Jahr oder so anschaue, dann hätte ich schon das Gefühl gehabt, dass wir dann vielleicht auch die Mannschaft sind, die dann nochmal einen Konter setzen können. Aber gestern überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt kein Vertrauen mehr in unser Offensivspiel und leider gab es auch keine Situation mehr, die wir ansatzweise gut ausgespielt haben.
Ja, das stimmt und das zieht sich ja auch über die letzten Wochen schon so ein bisschen durch, gerade in der zweiten Halbzeit. Alles, was so in der ersten Halbzeit irgendwie immer ganz gut anfängt noch und in Ansätzen ganz gut ist, schwächt sich immer so ein bisschen ab im Laufe der Partie und die letzten 20 Minuten, ich kann mich kaum erinnern, wann ich mal ab der 70. Minute bis zur 90. von Borussia ein richtig gutes Spiel gesehen hätte, fällt mir gerade auf Anhieb erstmal gar nichts ein, weil das ist so ein bisschen die absolute Schwächephase gerade von Borussia. Oftmals ist dann noch nach der Halbzeit irgendwie wieder eine ganz gute Phase, wo sie irgendwie gut rauskommen, wo sie sich irgendwie was vornehmen, wo es dann bis zur 60. immer noch ganz gut läuft, und ähnlich war es auch gestern. Man hatte erstmal noch eine gewisse Stabilität mal abgesehen von diesem Treffer durch Sørloth. Und dann hat man diese eine Aktion, wo Leipzig das dann auch gut spielt. Da ist, was ich eben schon angesprochen hatte, Bayer nicht ganz schuldlos. Erstmal sind da natürlich schon einige, haben da einige schon Anteile dran an diesem Gegentreffer im Aufbau, beim Ballverlust. Dann kommt man einfach nicht in die Zweikämpfe. Und dann ist es im letzten Ende ist es dann Jordan Bayer, der nicht nah genug an seinem Gegenspieler, ich glaube Paulsen war es in dem Fall, dran war. Dadurch muss Ginter raus, nach vorne gehen in Richtung Paulsen und Elvedi steht zwischen Nkunku und wer auch immer dahinter stand. Auf jeden Fall hatte Elvedi plötzlich zwei Gegenspieler. Das ist dann nicht mehr zu verteidigen. Das ist dann einfach schwierig. Da hat die Kette dann einfach nicht gestimmt, da ist die Zuordnung dann nicht mehr gepasst und dann ist es natürlich schwer, du stehst eigentlich dann wieder ganz okay, hast es dich so ein bisschen gefangen und plötzlich steht es dann doch 2-1, kriegst durch einen Sonntagsschuss fast das 2-2 und ja, dann steht es unentschieden, Leipzig drückt und es ist dann leider einfach so, wie es ist im Moment. Irgendwie fehlt Borussia da die Qualität, wirklich sich klare Chancen zu erspielen und einfach klare Aktionen hinten raus zustande zu bringen und auch wirklich richtig mal gefährlich zu werden.
Und dann muss man ja auch konstatieren, am Ende war es dann nochmal eine Situation, die als ein bisschen strittig eingeschätzt wurde, die zum 3-2 führte. Sørloth schubst Lazaro da so ein bisschen. Ich muss ehrlich konstatieren, also mir hat die Schiedsrichter-Gesamtleistung echt ganz gut gefallen und sie passte eigentlich auch in der Szene zur grundsätzlichen Herangehensweise von dem Schiedsrichterteam gestern. Und ich fand es dann auch richtig, dass man da von Gladbacher Seite kein großes Fass aufgemacht hat, nachdem man sich die Situation offensichtlich nochmal angeschaut hat. Wie ging es dir, Olli? Erste Reaktion war so ein bisschen, strittig, kann man verstehen, die Proteste, oder hast du auch direkt gesagt, nee, irgendwie reicht das nicht für eine VAR-Einmischung, geschweige denn dann für die Rücknahme des Tores.
Ich glaube, da sprach auch in den Gesichtern der Spieler und auch von Rose danach, sprach einfach so die Enttäuschung darüber, dass man es jetzt nicht über die Zeit gebracht hat und versuchte irgendwie noch ein Schlupfloch zu suchen. Aber Gräfer ist ein cooler Typ, wie ich finde, so als Schiedsrichter. Klar macht er auch mal Fehler, aber er hat eine gute Attitüde, wie ich finde, um diesen großen Begriff mal reinzubringen. Aber er hat gestern eine klare Linie gehabt. Ich fand auch die gelben Karten, die er gegeben hat und die er nicht gegeben hat, völlig in Ordnung. Ich war mir bei dem Embolo-Ding am Anfang auch nicht so sicher. Hätte mich jetzt nicht gewundert. Also Also hätte man vielleicht diskutieren können, aber gut für uns. Aber am Ende war ich ganz, also das war nix. Das war ein ganz normaler Fußball. Das war ein Zweikampfsport, wie Rose es danach auch gesagt hat. Und total ärgerlich. Aber nee, das war nix. Und es hätte auch nichts geholfen, wenn er da noch hingefallen wäre. Das wäre auch egal gewesen. Muss einfach sehen, der Typ war, glaube ich, ein Kopf größer als Lazaro. Die haben es gut ausgespielt. Und dann macht der Sommer den Hampelmann und kommt halt nicht an den Ball.
Vielleicht dann auch ein bisschen sinnbildlich das Ganze, dass dann Lazaro am Ende gegen Sørloth das wegverteidigen muss, was er natürlich dann in der Situation nicht mehr kann. Also das passt vielleicht auch so ein bisschen zu diesen ganzen Formationsrochaden im Verlauf der zweiten Halbzeit.
Ja, aber auch ein Wendt wäre nicht in den Kopfball gekommen, glaube ich. Die geben sich von der Körpergröße nicht viel.
Ja, genau. Also ja, gehe ich absolut. Das ist dann einfach zu wenig. Das reicht dann auch einfach nicht, es wegzuverteidigen, wenn Leipzig da ein paar große Leute nach vorne schickt, wenn da eben irgendwie, ich weiß nicht, wer alles noch im Zentrum stand, aber auch Orban und Upamecano sind jetzt keine kleinen Spieler. Dann wird es einfach schwierig. Und in dem Fall war es dann einfach Sörloth, der am langen Pfosten lauert. Ein bisschen eine ähnliche Situation natürlich wie gegen Stuttgart, wo Benzebaini da gegen Kalajdzic der klar Unterlegene war und dann, naja, wir kennen die Situation alle, die eigentlich kein Elfmeter war, dann letztlich aber doch dazu geführt hat, dass Borussia da das Tor noch kassiert. Ja, einfach wieder der große Stürmer am langen Pfosten, der gegen den körperlich etwas unterlegenen Außenverteidiger da sein Duell gewinnt in dem Fall. Ja, führt dann mal wieder dazu, dass Borussia wieder in der letzten Minute einen Punkt verliert. Und mal abgesehen davon, dass es jetzt mittlerweile schon eine Never-Ending-Story ist, dass Borussia kurz vor Schluss in dieser Saison irgendwie Punkte verliert, auch Zählbares aus der Hand gibt, in Summe reicht es halt dann doch nicht, auch die Leistung insgesamt mit, ich glaube, es waren jetzt 21-5 Torschüsse und davon 0 in der zweiten Halbzeit von Borussia, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, dann muss ich auch ganz klar sagen, in Summe, das reicht dann auch einfach nicht. Und einfach diese gesamte Herangehensweise an das Spiel, da spielen zwei Champions League-Achtelfinalisten gegeneinander. Und wenn man das Spiel gesehen hat, von der Haltung, von der Einstellung, hätte man beinahe denken können, dass da ein Bundesligist gegen einen Drittligisten spielt. In der zweiten Halbzeit kam Borussia ja kaum noch über die Mittellinie. Und das ist dann einfach etwas zu wenig. Da ist dann einfach, ja, das reicht dann einfach leider nicht.
Würdest du sagen, Olli, das passt aber auch so ein bisschen zur Gesamtlage? Jetzt ist es die dritte Pflichtspielniederlage in einer Woche. Die gegen Mainz war sicherlich die bitterste für die Tabelle. Die gegen City war die erwartbare. Und jetzt war es so ein Ding, wo es irgendwie auch zur Lage passt. Man führt, warum auch immer, 2-0, verliert am Ende aber trotzdem. Also irgendwie könnte man sagen, typisch Fußball und dann ein paar Euro in die Phrasenkasse werfen.
Ja, genau. Ja, es passt zur Lage. Es passt aber auch irgendwie so in diese Saison. Ne? Also es ist nach einem Hoch kommt ein Tief. Wir haben im Januar, da haben wir irgendwie einen Sieg nach dem anderen, einen Punktgewinn nach dem anderen geholt und gehen mit breiter Schulter in das Spiel gegen Köln. Es ist auch breit diskutiert, dass das nicht so gut ausging. Danach kamen die diversen Randthemen, die aufploppten. Und ab dann ist irgendwie so ein bisschen der Stecker gezogen. Ne? Und dass die Mannschaft hat sich immer auch dadurch ausgezeichnet, dass sie so Präsenz hatte, dass sie so auch so ein bisschen so diese unangreifbare, Arroganz wäre jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber so dieses Selbstvertrauen, ne? Dieses Positive, das, was Rosi ja auch immer gesagt hat, mutig, wir wollen aktiv sein. Das hat man den ganzen Januar gemerkt. Ne? Ich meine, so ein Spiel wie Bielefeld würdest du jetzt entweder unentschieden spielen oder verlieren wahrscheinlich. Ne? Da gewinnst du 1-0, obwohl du da auch 10-0 gewinnen kannst. Und ja, da seht ihr halt auch einfach mal, dass sie so viel reden können, wie sie wollen, davor und danach. Nee, das beeinflusst uns nicht, das Thema. Gestern auch noch diese plumpe Antwort danach von Sommer, wenn ihr das gesehen habt im Interview, wo er gefragt wurde. Und denkt ihr jetzt eigentlich auch über diese Rose-Thematik nach? Und er sagt, nee, wir sind so nach dem Motto, wir sind Fußballer, was zählt, ist das nächste Spiel, ne? Und wir wollen gewinnen, wollen was erreichen. Also die Phrasen, die das Schwein beim Doppelpass jetzt füllen würden. Und ja, es lässt sich einfach nicht von der Hand weisen, dass auch der Fußball so auch mit dem Kopf gespielt wird. So, und dass das einfach noch die letzten Prozent rauskitzelt. So, wenn es läuft, wie im Januar oder wie letztes Jahr nach der Pause durch die Pandemie, dann ist man mit einem ganz anderen Selbstvertrauen hingegangen, ne? Und hat gesagt, hatte auch irgendwie so ein bisschen ein Ziel. So, und eher hat man jetzt das Gefühl, dass der Dienstag gegen Dortmund eher sowas ist wie so eine scheiß Prüfung, die man jetzt machen muss. Ja, so, oh Gott, ich schreibe jetzt noch meinen Test, ne? Und die Versetzung ist gefährdet. So.
Ja, so ein bisschen nicht nur eine einfache Prüfung, sondern vielleicht die große Abschlussprüfung.
Vielleicht auch das, ja.
Wir können gleich nochmal drüber sprechen, aber für mich mit das Schlüsselspiel der ganzen Saison. Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn eine ganze Saison irgendwie mittlerweile, und das Gefühl bekommt man, an dem Ausgang von einem einzigen Spiel hängt. dann ist da schon einiges auch nicht ganz so optimal gelaufen. Schwierige Situationen allemal. Ich glaube auch, ich stimme dir da voll zu, ich glaube auch, dass die Spieler das auch nicht bewusst machen, dass die bewusst irgendwie jetzt gegen den Trainer spielen oder sonst irgendwas. Das ist alles Quatsch. Was aber für mich ein valider Punkt ist, ist, dass du natürlich als Trainer, und gerade Marco Rose ist da ja auch jemand, der immer wieder über die Emotionalität auch versucht, seine Spieler mitzunehmen und abzuholen, in irgendwie eine Vision vorzugeben und sie dadurch auch selber stark zu machen. Und das kitzelt halt nochmal 3, 4, 5 Prozentpunkte raus. Und wenn der Trainer jetzt auf einmal, wenn du in diesen Trainer auf einmal nicht mehr das uneingeschränkte Vertrauen hast, wenn da so ein bisschen das Vertrauen kaputt geht, ich meine, der erzählt irgendwie, er hat einen 3-Jahres-Vertrag und er will was aufbauen und scheinbar hat er 15 Monate nach diesen Worten einen Vertrag bei Borussia Dortmund angenommen. Das ist dann schon ein Vertrauensbruch irgendwo. Das wird man vielleicht als Spieler natürlich öffentlich nicht sagen. Nichtsdestotrotz führt es aber dazu, dass man in der Kabine vielleicht sitzt und sich von diesen Worten, die Marco Rose dann vielleicht vor einem Spiel auch wählt, von dieser Emotionalität, von dieser Ansprache, nicht mehr ganz abgeholt fühlt. Mhm. Und gerade in Zeiten, in denen keine Fans da sind, in denen von außen nicht nochmal so ein Push kommt, so eine Emotionalität, kann das dann eben dazu führen, aus meiner Sicht, dass man eben diese 3, 4, 5 Prozent weniger auf den Platz bringt, unbewusst, unbemerkt, aber in der Bundesliga, und das ist für mich ganz klar, da reichen diese 3, 4, 5 Prozent, um eben Spiele am Ende nicht zu gewinnen, sondern sogar zu verlieren, weil die Leistungsdichte einfach extrem ist und da jeder kicken kann, der da mitspielt.
Also als Rose damals kam und seine erste Pressekonferenz gemacht hat mit seiner lockeren Art, mit diesem hochgestellten Kragen, so diese Aura, dieser Typ, der dann da in Borussia Park in den Presseraum kam und so gesagt hat, wir spielen locker und der Laszlo, wenn er den Ball am Strafraum kriegt, dann knallt es so jetzt zu über Player. Also wirklich so dieses auch einfach mal zitierfähige Sätze mal rausgeschossen hat und eben nicht dieses 0815-Gelaber, was man sich da 2 Jahre vorher, Dieter Hecking in allen Ehren, aber der ist jetzt nicht der Kommunikator vor dem Herrn. Ich war da angefixt. So auch, geht euch vielleicht auch so, oder wir haben auch bei mitgedacht und bei dem ganzen Kreis drumherum, wir waren alle so, boah, ey, das ist schon auch schon echt interessant. Man hat dann das Spiel, ich glaube, das erste war zu Hause gegen Schalke. Da hat man auch, das war warm, es war irgendwie so volles Stadion. Du hast gemerkt, oh, es ging zwar 0-0 aus, aber es ist irgendwas passiert hier. Und so zog sich das immer weiter. Und ich habe aber nach 2, 3 Wochen zu einem Kumpel mal gesagt, boah, der gefällt mir schon, der Rose, so als Typ. Aber wenn es mal nicht mal läuft, pass mal auf, das fliegt uns irgendwann mal um die Ecke. Und jetzt kann ich natürlich gut reden, ne? Jetzt läuft es mal nicht und irgendwie fällt es uns auch vor die Füße. Aber er war schon so der Typ, der wenn es gut läuft oder wenn es so ein bisschen Tendenz nach oben ist, dann ist das einer, der mitnimmt. Aber irgendwann gehen dir diese Sprüche dermaßen, ne, am Arsch vorbei oder richtig auf die Nerven, weil ich kann die Wörter von dem nicht mehr hören. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, was er da fabriziert. Ne? Und so ist das. Auch so seine Art jetzt, wie er mit den Journalisten und Journalistinnen umgeht, die Art, wie er sich in den Interviews gibt und auch so am Spielfeldrand, ne, das ist irgendwie, das passt gerade nicht mehr. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so vom Gefühl her. Am Anfang war das so, oh ja, wir kommen mit und es läuft und wir sind dabei und jetzt ist das, was vorher gut war, irgendwie bescheiden. Aber so sind wir Fans halt auch, ne, dass wir auf sowas sehr, sehr, sehr sensibel reagieren. Und da hat der junge Mann ein bisschen, ja, gelitten jetzt.
Wir haben es hier nach dem Derby auch ganz klar thematisiert. Alleine dieses Feldinterview im Derby und so ein Trainer muss sich halt auch bewusst sein, im Moment sind diese Feldinterviews natürlich noch wichtiger als sonst, weil die Fans, die sonst auch im Stadion sind, kriegen so ein Feldinterview im Zweifel gar nicht mit. Im Moment sitzt aber jeder vorm Fernseher und jeder sieht es. Und wenn ich mich dann da hinstelle und sage, naja, schauen wir mal mit der Rotation, wenn es klappt, bin ich der King. Es ist mutig, sich im Derby so dahinzustellen, dann diese Trainerdebatte, wo er dann die Pause einlegt und einfach gar nichts mehr sagt auf die Frage, ob denn alles offen ist. Und ja, ist dann im Nachhinein natürlich irgendwie schwierig und eine schwierige Kommunikationsstrategie auch seinerseits, die man mit Sicherheit so als Fan von Borussia ja im Nachhinein jetzt nicht mehr gut finden muss, zwingend. Und da muss man dann vielleicht auch irgendwo verstehen, dass dann Kritik aufkommt an seinem gesamten Auftreten und Verhalten jetzt gerade in den letzten 4-5 Wochen.
Also im Prinzip muss man ja sagen, dass er nicht mehr alle mitnimmt, ne? Also die Fans sowieso schon nicht mehr. Das hat aber auch natürlich andere Gründe, sprich seinen Wechsel zu Borussia Dortmund. Aber auch das Team nimmt er offensichtlich nicht mehr so mit, wie er das vor einem Jahr gemacht hat. Und dann kommt natürlich eines zum anderen. Und ich fand, Olli, deine Beschreibung ganz gut, weil das ging mir ähnlich. Also mein Papa zum Beispiel ist auch für mich immer so ein Indikator, wie es um Borussia steht. Er lässt sich, glaube ich, relativ gut mit emotionalisieren. Und wir telefonieren immer kurz vorm Spiel und kurz nach dem Spiel, je nach Ausgang, aber vorm Spiel auf jeden Fall immer. Und gestern, 10 Minuten vor Anpfiff, hat er das Gespräch irgendwie eingeleitet mit: "Ach, den Rose, ich kann ihn nicht mehr sehen und hören." Und das ist genau das, was du beschreibst, weil er natürlich auch so eine Haltung hat, so eine Attitüde, die man schon jetzt gerade als arrogant auslegen kann, würde ich sagen. Also, dass er im Prinzip vor Köln sich eine Entschuldigung baut, da werden wir uns immer dran zurückerinnern. Und das sind dann natürlich Aktionen, mit denen man sich so ein bisschen ins Abseits stellt.
Ja, Marco Rose natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen unter Beobachtung. Und diese Beobachtung, ja, die erreicht, glaube ich, dann am Dienstag auch den absoluten Höhepunkt. In einem Spiel, wie eben schon so ein bisschen angedeutet, so ein bisschen das Schicksalsspiel, vielleicht auch ein Schicksalsspiel für Marco Rose bei Borussia. Die Beobachtung wird natürlich immens sein. Er spielt gegen seinen künftigen Arbeitgeber im Pokalviertelfinale in einem Spiel, in dem wirklich für Borussia die Chance besteht, was Großes zu erreichen, in ein Pokalhalbfinale vorzustoßen, wo zwei vermeintlich machbare Gegner warten werden. Und dann ist auch vielleicht der Weg nach Berlin dieses Jahr so frei wie noch nie oder wie lange nicht. Und demnach wird dieses Spiel gegen Dortmund ein unglaubliches Schlüsselspiel werden. Eine spannende Situation. Und ich bin super gespannt auf das Spiel. Olli, wie ist deine Gefühlslage, deine Gemütslage jetzt vor diesem schwierigen Spiel?
Ich bin hin und her gerissen. Also meine persönliche Geschichte mit dem DFB-Pokal in den letzten 30 Jahren oder beziehungsweise 26 Jahren seit dem Pokalerfolg damals gegen Wolfsburg ist eine ganz spezielle. Das war immer eine Wahnsinn. Also für mich hat der viel größere Bedeutung eigentlich als alles andere, so als die Meisterschaft tatsächlich, weil erstens ist das der bekanntlich schnellste Weg zum Blechernen von Max Eberl und nach Europa, aber auch so, diese Spiele haben immer was Besonderes. Und wenn ich mir angucke, was man so alles in den letzten Jahrzehnten hat mitmachen müssen, die vermeintlich leichten Gegner, ich sage nur Union Berlin, Bielefeld und für mich persönlich so eigentlich so der Tiefpunkt aller, also das überstrahlt sämtliche Abstiege, wenn ich ehrlich sein soll, war das 2017er Halbfinale gegen Frankfurt. Ich war nie in meinem Leben nie so aufgeregt vor einem Fußballspiel wie an diesem Tag, weil für mich so viel, also so, kann ich auch gar nicht, also familiär und wir kommen alle, irgendwann sind wir mal zu Borussia gekommen und ich bin zu Borussia gekommen über meinen Opa und für mich war das erste große Erlebnis, woran ich mich erinnern kann mit meinem Opa, war die VHS-Kassette am Sonntag nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Ich wusste nicht, wie es ausgegangen ist, wir haben uns das angeguckt und sind danach nach Gladbach gefahren. So, das ist für mich der emotionalste, also mit einer der wichtigsten Momente meines Fan-Daseins mit Borussia. Und deshalb hat der DFB-Pokal für mich so eine ganz besondere Bedeutung. Und wenn ich jetzt auf Dienstag gucke, bin ich einfach nicht nervös. Ich will eigentlich einfach nur, dass es vorbeigeht. Also jetzt kann man gleich gerne nochmal darüber diskutieren, was wäre ein Pokalerfolg oder wie ist der Pokal während der Pandemie ohne Fans zu werten. Gerne. Aber wenn man jetzt tatsächlich auf dieses Spiel guckt, hat es natürlich ein wahnsinniges Format, gerade um das Thema Rose. Aber für mich persönlich macht das, wäre es, wenn es das Bundesligaspiel wäre, wäre auch so viel Trara rumherum. Von daher, ich hoffe einfach, dass sie es gewinnen, ehrlicherweise, wie ich im Spiel hoffe, auch wenn ich vorher sagen würde, wenn mit einer Niederlage ist er raus, dann haben wir alles auch in Ordnung, aber ja, es wird schwierig. Dortmund ist gerade ja auch in einer ganz anderen Verfassung als noch Anfang Januar, wenn man mal ehrlich ist, oder Mitte Januar. Ich sehe eher ein bisschen schlecht auf den Dienstag.
Ich ehrlicherweise auch. Also die Tendenz jetzt auch gerade nach den letzten Wochen, weil die Dortmunder sich auch, glaube ich, mit einem sehr klugen Schachzug Ruhe verschafft haben, indem sie Edin Terzic quasi am Abend des Sevilla-Spiels dann diese Co-Trainer-Position gegeben haben für die nächste Saison. Weil dadurch ist er jetzt nicht mehr in so diesem Lame-Duck-Status. Sie gewinnen dieses Spiel in Sevilla mit einer Willensleistung nach Rückstand. Gewinnen danach das Derby. Das kommt natürlich dann auch zum richtigen Zeitpunkt. Ich meine, dass Schalke und Dortmund sportlich nicht auf einer Wellenlänge schweben, das war eh klar. Aber das Spiel kommt dann halt zu einem richtigen Moment. Und jetzt fahren sie den Arbeitssieg gegen Bielefeld ein, sind also in einer deutlich besseren Lage, haben auch wieder Schlagdistanz hergestellt zur Champions League. Und dieses Spiel ist insofern für meine Begriffe, weil es eine Pandemie ist, ein bisschen weniger emotional, als wenn es jetzt der Pokal wäre in der normalen Zeit, wie damals, als wir gegen Frankfurt spielen durften und alle irgendwie uns schon so ein bisschen auf Berlin gefreut haben oder so ein bisschen Vorfreude entstanden ist. Jetzt würde ich das auch anders bewerten. Allerdings hat es für mich dann doch noch eine höhere Bedeutung als jetzt so das Bundesligaspiel jetzt gegen Leverkusen, was danach folgt, weil ich habe das Gefühl, wenn wir ausscheiden gegen Dortmund, dann gibt es kein wirkliches Ziel mehr in dieser Saison. Und der Pokalsieg, gerade in einem Pokalwettbewerb, wo Bayern raus ist schon lange, der ist ja dann wirklich auch, ja, ich will nicht sagen greifbar, aber er ist realistisch geworden. Und die Auslosung Dortmund, Leipzig, Wolfsburg ist ein anderes Viertelfinale, die hat für mich im Prinzip die Chancen auf den Pokalsieg erhöht, aber die Chancen auf den Halbfinaleinzug verringert. Also so hatte ich es nach der Auslosung beschrieben und damals war aber die Situation auch noch eine andere, das muss man auch soweit sagen. Also da hat man sich dann auch noch mal mehr gefreut. Trotzdem, ich sehe einfach die Gefahr, wenn wir das Ding verlieren, dann gibt es kein wirkliches Ziel mehr. Also klar, man kann dann sagen, ja, irgendwie in die Conference League reinkommen und wenn mir jetzt einer garantieren würde, dass das mit dem Impfen bis dahin so gut funktioniert, dass wir durch Europa reisen können, dann nehme ich die Conference League mit Kusshand wegen diverser interessanter Ziele, aber das ist ja auch noch eine andere Frage. Also deswegen ganz schwierige Gemengelage.
Ganz schwierige Gemengelage, ja. Natürlich auch deshalb, weil die gesamte Bewertung der Saison sportlich, und die Saison kann man ja nur sportlich bewerten, auch damit zusammenhängt, wie dieses Spiel ausgeht. Wenn man dieses Spiel verliert, dann steht auch der gesamte DFB-Pokal auf einmal nur in einem, ja, ich sag mal, okayen Licht. Man hat dann Oberneuland, Elversberg und Stuttgart geschlagen, in Ordnung. Und ist ansonsten aber im Viertelfinale dann ausgeschieden. Man hat aber auch die Chance, was ganz, ganz Besonderes zu schaffen. Und in der Bundesliga sieht es gerade nicht danach aus, so ehrlich müssen wir sein, dass man da noch was ganz Besonderes schafft. Vielleicht, man ist mit Sicherheit noch im Kampf um Platz 6 drin. Das würde ich jetzt heute Morgen schon noch so sagen. Wir wissen jetzt nicht, wie die Spiele hier heute am Sonntag ausgegangen sind. Platz 6 wäre natürlich schon auch wieder ein gutes Ergebnis für Borussia, kein hervorragendes und kein Ergebnis, wo man sicherlich am Ende jetzt sagt, das war eine super Saison, aber vieles hängt in dieser Saison an der Bewertung der gesamten Saison, hängt mit Sicherheit an diesem Spiel am Dienstag. Das macht es nicht gerade leichter und das macht natürlich auch, es lässt die Nervosität steigern. Also ich kann mich auch an die letzten, also mit im Pokal steigt ja irgendwie die Nervosität von Runde zu Runde, wo man in der ersten Runde noch irgendwie hinfährt und denkt, ach ja, gut, sehen wir mal und das wird schon und wenn es halt nicht klappt, dann ist man wenigstens in der ersten Runde raus. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass die emotionalsten Spiele im Pokal, wo ich auch wirklich ab morgens dabei war, das waren in den letzten Jahren Bielefeld, Frankfurt, also alles, was so ab Viertelfinale, natürlich auch dieses Bayern-Spiel damals, wo man eigentlich gar nicht viel Hoffnung hatte, dann geht es aber ins Elfmeterschießen und dann kommt dieser Elfmeter von Dante in Matthäus-Manier und ja, es ist wirklich, das waren die Spiele im Pokal, wo ich wirklich am aufgeregtesten war, auch da damals in dieser Pokalsaison das Viertelfinale in Berlin gegen Hertha, als wir da gespielt haben. Das waren diese Tage, an denen man nochmal wirklich einfach nervös ist, weil man es dann schon mal bis ins Pokalviertelfinale geschafft hat und weil der Weg nach Berlin eben dann gar nicht mehr so weit weg ist. Und Olli, du hast es eben beschrieben, du hast da diese besondere Erinnerung dran. Kevin und ich, wir beide sind noch, wir waren da noch ein bisschen jung damals. Wir haben das noch nicht ganz so mitbekommen, wie das Ganze da damals ablief. Uns da eher um andere Dinge im Leben gekümmert als um Fußball. So ehrlich müssen wir sein. Deshalb, ja, wir kennen diesen Moment gar nicht, dass Borussia eigentlich was in die Luft, also ein Pokal in die Luft heben kann am Ende des Tages. Deshalb ganz, ganz besonderes Spiel.
Ja, in jedem Falle. Es ist natürlich dieser DFB-Pokal, das ist nicht nur der schnellste Weg irgendwie zu einem Titel, sondern halt auch einfach da kannst du in einem Spiel viel erreichen. Also tatsächlich, du kannst mal mit einem guten Tag auch mal jemanden schlagen, der einfach deutlich besser ist. Ne? Und in der Liga, da so ehrlich sind wir auch, gibt es halt einfach 4 Mannschaften mindestens pro Saison. Es sei denn, du hast dann so ein Glück wie letztes Jahr, dass Bayer Leverkusen am Ende dann doch noch ein bisschen die Biege macht, die einfach über 34 Spieltage zu gut sind. Und ja, der DFB-Pokal ist was ganz Besonderes, aber du sagtest eben auch noch, man kann was Besonderes schaffen. Und ich habe als Rose dieses Malheur präsentierte, dass er jetzt wechselt, haben wir danach bei mitgedacht in unserem Talk-Format auch ein bisschen darüber diskutiert. Und da sagte ich, dass ich die Situation so ein bisschen, als erstes erinnerte mich das so ein bisschen an Kovac vor 3 Jahren. Klar sind die Situationen nicht so ganz vergleichbar, weil er zu Bayern geht und Rose geht nach Dortmund. Aber vom Prinzip ist es so, die Saison der Eintracht war ab dem Moment völlig für den Eimer. Ne? Sie war verkorkst. Und die gewinnen dann doch auch recht überraschend den DFB-Pokal. Und bis jetzt, also und der Status von Kovac in Frankfurt ist unankratzbar. Ne? Das ist für die, das hat alles möglich gemacht, dieser Erfolg. Die Europapokalsaison danach und so weiter und so fort. Und auf dieser Welle reiten sie bis heute. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und wenn man jetzt mal so Zäsuren der letzten 20, 30 Jahre bei Gladbach sucht, war natürlich diese Zäsur 2011 mit der Tatsache, dass du nicht abgestiegen bist und den 7 bis 8 Jahren danach die Eberl sagen konnte, schaut mal, wo wir herkommen. Und möglicherweise, wenn wir jetzt wirklich mal von unserer Tristesse, die wir alle irgendwie jetzt gerade in uns tragen in den letzten Wochen, einfach mal so positiv nach vorne blicken und sagen, pass mal auf, vielleicht ist das jetzt bei allem Mist und aller Katastrophen, die wir jetzt die letzten Wochen diskutiert haben, einfach auch eine Chance zu sagen, also für Rose eine Chance, dass er sich so ein bisschen rehabilitiert und dass man ihm jetzt dann nicht irgendwie die Autos anzündet, wenn er hier beim Auswärtsspiel ist. Das soll jetzt bitte keiner machen, aber jetzt ist es mal metaphorisch. Also, alleine für ihn, aber auch für Borussia, für den Verein, für den Club zu sagen, okay, da haben wir jetzt was in der Hand und ne, darauf bauen wir jetzt auf. Und ich sage euch eins, wenn wir wieder ins Stadion dürfen und nächstes Jahr nur Euroleague spielen, ich sehe da den Schal, ich glaube, das war Sarajevo, wenn ich FK richtig interpretieren kann. Richtig. Da war ich auch. Die Abende in Sevilla, die Abende in Rom, die Abende in Manchester, das sind, ne, das ist was, wo wir lange von zehren können. Auch noch, da erzählen wir unseren Kindern und Kindeskindern von. Und mit so einem DFB-Pokal auf dem Rücken, nächstes Jahr durch Europa tapsen. Da können wir auch in der Vorrunde gegen Başak Şehir ausfliegen. Das ist dann egal. Aber dann haben wir wirklich dann laufen wir eben mit dem Mut, ohne dass uns das einer aus Leipzig erzählen muss. Ne? Und je nachdem, wer jetzt so kommt. Aber wisst ihr, wir können das jetzt richtig schultern und weitergehen.
Auf jeden Fall. Und das wäre natürlich ein Traumszenario. Das wäre auch nochmal was, wo man den einen oder anderen Spieler vielleicht mit überzeugen könnte. Wo man den einen oder anderen Spieler, da geht es ja auch drum, der da ist, den davon zu überzeugen, von dem Projekt Borussia jetzt weiterhin an Bord zu bleiben, dass das Ganze noch eine Zukunft hat und auch weitergeht ab nächste Saison. Und natürlich auch Spieler, die man jetzt vielleicht holt, davon zu überzeugen, dass Borussia einfach ein wahnsinnig guter Verein ist, ein toller Verein ist, bei dem man sich gut weiterentwickeln kann. Ja, und wenn wir es schaffen, also wenn Borussia jetzt diesen Pokal gewinnt und man nächstes Jahr Europa League spielt, genauso wie du es gesagt hast, Ich werde es auch nie vergessen, wie in Sarajevo im Block neben uns plötzlich auf einmal einen Mann einen Klapptisch rausholte und ein paar Trinkpäckchen verkauft hat, nachdem es 45 Minuten oder nachdem man 2 Stunden nichts getrunken hatte, nachdem man zum Stadion marschiert ist und wirklich Durst ohne Ende hatte und der ganze Block zu diesem Typen gerannt ist, der seinen Klapptisch aufgebaut hat und die Trinkpäckchen verteilt hat. Es ist eine Situation, ich glaube, da werde ich wirklich meinen Enkelkindern von erzählen. Einfach total absurd. Eine Situation, die man sich aus den modernen Stadien Europas ja in der Bundesliga ja überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Genau um diese Geschichten geht es ja eigentlich. Und genau deshalb ist die Europa League, die Conference League, ist das auch irgendwo, die Conference League klammern wir jetzt mal ein bisschen aus, mit dem Gewinn des Pokals wären wir in der Europa League. Die Europa League auch... ja, auch irgendwie für Fans immer was absolut Besonderes, wo vielleicht der ein oder andere Spieler sagt, naja, ich spiele lieber Champions League, aber die Europa League kann auch immer für ganz, ganz besondere Abende sorgen. Florenz auch da nur erwähnt und ansonsten denke ich, es wird einfach wichtig, dass man einfach wieder auch ins Stadion gehen kann, ja.
Ja, und ich finde auf jeden Fall gut, dass wir jetzt noch mal ein bisschen Positivität hier auch reinbringen, dass man ja wirklich auch noch was aus dieser Saison holen kann, was sogar sehr besonders ist. Und wenn es dann irgendwie ja der Gedanke an Klapptisch in Sarajevo ist. Und das macht es ja dann auch so ein bisschen aus. Und vielleicht ist das auch der ideale Zeitpunkt, um jetzt noch so ein bisschen den Schwenk zu machen zu Themen, die jetzt auch nicht das aktuell Sportliche nur betreffen, sondern ja auch mit der Pandemie zu tun haben, mit dem Fanleben während einer Pandemie. Fabian und ich haben jetzt hier auch Spiel für Spiel immer wieder das sonst mal reingebracht, seitdem man nicht mehr im Stadion ist, fallen solche Themen auch so ein bisschen flach leider. Und wir haben auch so ein bisschen das Gefühl, dass gerade in einer Situation wie aktuell es einfach für die Gesamtgemengelage von immenser Bedeutung ist, dass man sich irgendwie zu Themen äußert, dass man da auch gewisse Entwicklungen vielleicht nicht gut heißt. Also da will ich jetzt gar nicht das ganz große Fass aufmachen, die Bayern und Impfen und schieß mich tot. Das sind aber alles Themen, die natürlich Fans emotionalisieren und wo ich glaube, dass ihr dabei mitgedacht auch immer euch positioniert habt. Und das sind jetzt eben nicht nur die Geschichten dann von Auswärtstouren, die man bei euch so wunderbar nachlesen kann, aber dann auch solche grundsätzlicheren Themen. Und ein grundsätzlicheres Thema ist eben, wie kann man Fankultur in Pandemiezeiten überhaupt noch ausleben? Und wo siehst du da so den Status quo gerade? Also ich weiß ja nicht, wie würdest du beschreiben, mitgedacht, wie nah seid ihr an Ultras dran? Wie weit seid ihr entfernt von den klassischen Trikotträgern? Wenn du uns da mal so ein bisschen einführen kannst, das würde, glaube ich, viele interessieren.
Die Frage hat jetzt 2, 3 Komponenten. Ich würde mal am Anfang mal kurz anfangen mit vielleicht Fankultur in Zeiten der Pandemie oder auch unsere Meinung dazu. Wir haben uns, uns gibt es jetzt im Prinzip jetzt in der 8. Saison und man hat ja schon einiges mitgemacht in den 8 Jahren, wenn man mal so zurückliegt. Die Favre-Jahre, dann dieses Intermezzo mit Schubert in der Champions League und über Hacking jetzt zu Rose. Und es hat aber immer was am Wochenende stattgefunden. Also es war immer irgendwie eine Möglichkeit und ein Ort, mal sich auszukotzen, das Alltagsleben oder links liegen zu lassen. Das war auch irgendwie so der Anker am Ende der Woche zu wissen, ich fahre zu Borussia oder ich treffe ich mit meinen Jungs und lass einfach mal die Seele baumeln und hab einfach Spaß, unterstütze mein Team und so weiter und so fort. Und klar, unsere Art und Weise, wie wir zu Spielen gefahren, hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert. Ne? Also man war von ich fahre fast alles hin zu ich versuche viele Spiele hin zu, wir haben jetzt sind alle im Berufsleben und haben in Teilen halt auch Nachwuchs. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, muss man ehrlich sagen, dass man jetzt nicht mehr jedes Spiel fahren kann. Dieses Jahr sowieso nicht. Von daher kam mit dem einen oder anderen vielleicht der Nachwuchs dann auch gerade zur richtigen Zeit. Ne? Aber gerade auch so die Tatsache, weshalb wir es damals angefangen haben, darüber zu schreiben, war, dass uns für uns Fußball mehr ist als nur der Stadionbesuch. Also beziehungsweise nur diese 90 Minuten. Es geht um Identifikation, es geht um ein gewissen Verbundenheitsgefühl, es geht um Freundschaften, ja, es geht um auch totale Diversität, ja. Also ich meine, so ein Fußballstadion ist ein Abbild der Gesellschaft, ja. Da lässt sich im letzten Endes auch darüber streiten, ob man mit jedem im Block stehen möchte, ja. Aber wir haben alle einen kleinen gemeinsamen Nenner. Und das ist eben halt unsere große Leidenschaft Borussia. Und wir haben, weil du eben gefragt hast, wo ließe sich mitgedacht verorten, es ist überall so ein bisschen, aber wir stehen im Prinzip für uns. Ja, wir haben über die Jahre und auch vorher schon auch gute Kontakte zu Leuten gehabt, also die uns vielleicht auch was ermöglicht haben. Sprich, man konnte über das Fanprojekt bekam man dann auch an die Fansprecher ran. Und man hat mit Arbeit, so blöd sich das anhört, einfach auch überzeugt. Also wir haben Interviews bekommen und die haben den Spielern und die haben den Verein gefallen. Klar hat man eventuell mal irgendwo einen Fuß in der Tür gehabt, aber man musste auch es schaffen, dann da auch Arbeit zu leisten. Und das zieht sich durch, also auch eine gewisse Qualität zieht sich durch. Und auch, und das sehen, glaube ich, viele auch, und da auf die Frage, wie nah wäre man da an der Ultraszene, klar kennt man Leute, aber man gehört definitiv nicht zu denen, möchte man vielleicht auch gar nicht in vielen Teilen. Vor allen Dingen auch, weil wir auch Fragen gestellt haben. Gerade, ich erinnere mich gerade an die Jahre so 2013, 14, 15, wo wir ganz oft auch ein bisschen Clinch hatten. Also jetzt nicht negativ, sondern wo wir auch mal anderer Meinung sind und auch waren und auch heute noch sind. Und wenn man das Borussia oder die sehr diverse Fankultur, die Borussia hat, einfach mal so in der gesamten Gemengelage sieht, haben wir einfach eine Stimme, so selbstbewusst dürfen wir sein, und auch eine kritische Stimme. Und eine, die aber auch am letzten langen Ende, und das sehen wir in unseren Leserinnen und Lesern, aber sehen wir auch, wenn wir irgendwo mal im ICE sitzen und wenn wir mal wieder zu einem Auswärtsspiel im Bordbistro sitzen, da kommen total tolle Diskussionen auf. Und wenn wir am Ende sagen können, hey, wir sind nicht einer Meinung, wir haben aber unsere Argumente ausgetauscht, dann ist es gut. Und jetzt, auch wenn die Antwort schon ganz lange war, nochmal zurück zur Pandemie. Wir haben letztes Jahr, als es hieß, wir dürfen nicht mehr ins Stadion, uns ganz klar dafür positioniert zu sagen, dann machen wir auch nichts mehr. Also wir haben dann den Block, das habt ihr vielleicht auch gesehen, längere Monate auf ein absolutes Minimum geschrumpft. Ich glaube, da waren noch 2, 3 Themen abseits des Fußballs. Zu Beginn haben wir tatsächlich gar nicht über die Spiele berichtet, sondern beispielsweise unsere eigene Sichtweise. Was bedeutet Fan sein für uns? Was bedeutet für uns ein Stadionbesuch? Etc. pp. Und zur neuen Saison ab dem Sommer haben wir dann auch gar nichts mehr geschrieben. Das muss man ehrlicherweise sagen, dass wir in unserer Naivität dann so weit waren, nicht sicher zu sein, dass es wirklich so lange dauert, bis wir wieder rein durften. Und uns fehlte so ein bisschen dann diese Unmittelbarkeit. Also das kennt ihr ja auch, ne? Dieses klassische, ich hole mir noch eine Stadionwurst oder ein Bier vor Block 15 und bin dann in der Diskussion und oh Gott, ich habe einen Anpfiff verpasst. So, ja. Dieses Nichtplanbare, das fehlt uns total, auch in unserer Diskussion. Wie ihr eben schon so schön gesagt habt, es wird irgendwann ein bisschen redundant und es gehen die Themen aus. Ja? Und dann gab es bei uns diese wunderbare, oder gab es die Möglichkeit, einfach mal dieses andere Talkformat Clubhouse auszuprobieren. Das läuft ganz gut, muss ich sagen. Also da kommen auch gute Gespräche bei rum. Und so ist der Status quo. Und Fan sein hat halt gar nichts mehr mit zu tun mit, mein letztes Auswärtsspiel war dieses Spiel in Leipzig vergangenes Jahr im Januar. Und wenn ich daran zurückdenke, denke ich, das ist für mich persönlich wie ein anderes Leben, ehrlicherweise. Diese Unbekümmertheit, mit der man da im Block stand, das erste und das zweite Tor gefeiert hat, danach dann noch die beiden anderen Dinger kassierte und danach dann noch in die Kneipe gefahren ist. Das, was so ein schönes Auswärtsspiel halt auch ausmacht, ehrlicherweise, müssen wir alle so sagen, muss man so sagen. Das ist wie ein anderes Leben und absolut eine schwierige Situation, ehrlicherweise.
Absolut. Und genau deshalb wollten wir so ein bisschen das Thema jetzt auch aufwerfen. Es fühlt sich an wie ein anderes Leben. Mein persönlich letztes Auswärtsspiel war sogar das in Wolfsburg noch im Dezember. Ich habe letztes Jahr im Januar, Februar gar keins.
Berlin war es. Fabian.
Stimmt, ja. Eine Woche später, genau. Ja, richtig. Berlin, genau.
17.
klar.
Spieltag.
Habe ich ganz
das
vergessen.
Das ist unentschieden, ne?
Das 0-0, klar. Stimmt, es war das Auswärtsspiel bei Hertha kurz vor Weihnachten, die Woche danach. Ja, es waren beides keine Glanzlichter, sowohl in Wolfsburg als auch in Berlin. Demnach vielleicht so ein bisschen vergessen, aber nichtsdestotrotz, man hat so dieses Gefühl, dass diese Spiele gefühlt in einer anderen Zeit lagen. Dieses ins Stadion gehen fühlt sich jetzt an wie, das ist ganz absurd irgendwie. Und deshalb so ein bisschen auch die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Also was passiert eigentlich an dem Tag, an dem wir irgendwann wieder ins Stadion gehen dürfen, an dem das Go kommt und das heißt, so jetzt sind wieder alle da und das nach knapp 2 Jahren dann wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal irgendwo hochrechnen, vielleicht Ende des Jahres, dann sind fast 2 Jahre rum, anderthalb bis 2 Jahre. Was wird sich verändert haben? Was wird sich so ein bisschen auch in der Kurve verändert haben? Gibt es vielleicht Fraktionen, die sich vielleicht einfach vom Fußball entfernt haben? Gibt es vielleicht einfach komplette irgendwelchen natürlichen Umwälzungen auch. Also ich finde das ganz spannend, dann zu beobachten. Das ist natürlich jetzt viel Spekulation, aber ich bin sehr gespannt auf diesen Moment und was auch dann passiert. Ich muss man muss ja erstmal wieder reinkommen und erstmal wieder die Lieder. Man muss erstmal die Lieder wieder lernen vorher alle. Man muss sich erstmal wieder hinsetzen und erstmal wieder fit machen fürs Stadion, um auch mit dabei zu sein. Es wird ja eine ganz merkwürdige Situation. Ich glaube, ein total freudiges Ereignis, ein total positiver Moment, aber irgendwie mit Sicherheit auch ein bisschen merkwürdig.
Ja, das Ding ist ja, man hat ja irgendwie auch wieder, man lächzt ja danach irgendwie an einem Sonntag mit oder ohne Stimme aufzuwachen. Solche Momente hat man jetzt einfach nicht mehr. Also man kann das am Fernsehen niemals so emotional schauen, wie man es im Stadion schaut. Und darüber hinaus fehlt halt das Ganze drumherum. Also es macht halt auch keinen Spaß mehr. Ich hatte jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel, hatte ich mal so einen kleinen Rand losgelassen, dass es einfach nervt, vom Fernseher zu sitzen und das so unemotional auszuleben. Das war jetzt auch so das perfekte Spiel natürlich für so eine Erkenntnis. Aber letztlich, dass man dann trinkt man da und man hat seine Karaffe Wasser, anstatt dass man irgendwie ein Bier in der Hand hat und schon irgendwie mit so irgendwie ramponierten Regionalbahnen durch die Lände zieht. Also das ist halt etwas, was auch abseits des Sportlichen, abseits der 90 Minuten total fehlt. Und was mir auch auffällt, dadurch, dass man dann jetzt verhältnismäßig viel Fußball im Fernsehen konsumiert, also weil sonst waren es einfach dann viele Spiele, die man im Stadion war und ich bin dann auch keiner, der irgendwie dann alle möglichen Partien sich nochmal anschaut oder irgendwie da die Highlights konsumiert, war mir nie so wichtig, abseits von Borussia. Und was mir so ein bisschen auffällt, man ärgert sich jetzt auch mehr über so Dinge, die man dann halt auch wirklich gar nicht beeinflussen kann. Mehr über irgendwelche Expertenstimmen oder über eine Normalisierung, gefühlt eine immer fortschreitende Normalisierung von RB Leipzig. Solche Themen, die mich irgendwie dann so ein bisschen kirre machen. Und da wollte ich mal fragen, wie es dir da so geht. Also hast du irgendwie so, weil ich meine, Fußball war ja dann auch immer dann so ein Ventil, wo man so ein bisschen was rauslassen konnte. Wie ist das jetzt?
Ja, absolut. Das sagte ich auch eben. Das war dann irgendwie der Anker in der Woche, wenn es wirklich richtig scheiße lief, wenn die Freundin, wenn es Ärger mit der Freundin gab, wenn im Beruf mal was nicht war. Es war aber auch, wenn mal alles gut war, war es auch schön, mal nicht immer dieselben Leute zu sehen. Bei mir kann man das auch so ein bisschen parallel zu der Entwicklung von Mitgedacht in den letzten 12 Monaten erkennen. Ich habe am Anfang auch versucht, auch gar nichts zu gucken, als die Spiele wieder losgehen. Da war ich auch mit so viel ganz anderen Sachen beschäftigt. Also da war auch kein Platz für Fußball, letzte Saison den Wiedereinstieg hatte. Da habe ich auch die ersten 3, 4 Spiele gar nichts geguckt. Und dann habe ich mich dann doch mal so herabzulassen, mal wieder mit Kumpels zu schauen. Und ich glaube, das war das Spiel gegen Leverkusen und dann war ich für den Rest der Saison wieder dabei, aber auch nicht ganz so richtig. Und für mich ist dieses Stadionerlebnis steht eigentlich über allem. Ja, ihr sagtet das eben so alleine mit der Karaffe vorm Fernseher, zu sitzen. Ich habe mich letztens dabei erwischt, nicht nur wie ich vorm Fernseher gejubelt habe und mich gefragt habe, warum hinter mir keiner steht, sondern auch wie ich gejubelt habe und mein erster Impuls war, hoffentlich kriege ich kein Bier auf den Kopf. Weißt du, wie es im Blog dann immer so ist. Aber das funktioniert halt jetzt gerade nicht. Und wenn ich den, so was ist so der klassische Fußmoment im Stadion, da könnte man tausend Sachen aufzählen, aber es gab letztens, habe ich darüber nachgedacht, kennt ihr das, wenn es eine Situation gibt, keine Ahnung, es gibt einen Schuss und der geht nur an den Pfosten oder an die Latte, gibt es einen Moment von einer ganz, ganz kleinen Sequenz, muss nicht mal eine Sekunde sein, in der eigentlich alle so eine Überraschtheit haben, wo es so fast still ist. Wisst ihr, was ich meine? Wo du so einen Pfosten- oder Lattenschuss, den hörst du eigentlich am klarsten von allem, was in diesen 90 Minuten passiert. Und dieses Nicht-Erwartbare, diese Überraschung, dieses keine Ahnung, da der eine Besoffene fällt die Treppe rechts runter, links der klingelt und will die Brezel verkaufen, unten machen sich die Leute über den Linienrichter lustig. Das gibt es nicht mehr. Und deshalb fehlt einem unglaublich viel. Und unglaublich viel auch so Energie, die einem das gibt. Ne? Auch wenn es meistens sehr anstrengend, konsumtechnisch schwierig und nächsten Morgen etwas verwerflich vielleicht ist, gibt einem das auch total viel. Und ihr sagtet, ihr habt vorhin darüber gesprochen, wie geht das irgendwann weiter? Gibt es irgendwann wieder so ein bisschen was Normales? Ich hoffe es sehr. Ich kann mir das nur wahnsinnig schlecht vorstellen, weil dafür muss man auch diese Barriere, die sich jetzt aufgetan hat, im zwischenmenschlichen Miteinander, und das hat bei Borussia ganz bestimmte Komponente, stellt euch vor, im tiefsten Herbst bei 5 Grad Regen, dick gedrückt im Shuttlebus vom Hauptbahnhof zum Stadion. Das ist für mich auch dieses andere Leben, wovon ich eben gesprochen habe. Ich kann es mir einfach schlichtweg gar nicht richtig vorstellen, wie das wieder funktionieren soll. Wahrscheinlich ist, im Idealfall ist es, man braucht 1-2 Spiele, um wieder reinzukommen, ist wieder diese kindliche Freude, das erste Mal im Stadion zu sein. Ich habe mir das viel größer vorgestellt oder so. Und dann nach dem 3., 4. Mal ist man wahrscheinlich wieder im Trotz und diskutiert auf dem Weg nach Bremen mit der Frau im Metronom, ob es wirklich in Ordnung ist, dass ich jetzt den Whisky in dem Kaffeebecher habe oder nicht. Ja? Also von daher, dann holt man die Mechanismen wieder raus und ist wieder ganz der Fußballfan, der man vorher war, aber die Vorstellungskraft habe ich derzeit ehrlicherweise noch nicht.
Ja, an der Stelle liebe Grüße an Metronom, gerne nochmal Alkoholverbot in den Zügen zum Start der Spiele in den Stadien nochmal überdenken. Ganz spannend, auf jeden Fall. Ich bin auch, ich sage es auch immer, für mich ist so ein bisschen diese 90 Minuten Fußball ist auch ein bisschen wie Wellness für den Kopf. Das ist so ein bisschen, man schaltet ja das sein komplettes Leben, alles, was sonst so wichtig ist, was irgendwie drängt, was irgendwie Fragen, Dinge, mit denen man sich beschäftigt, sind auf jeden Fall für diese, eigentlich fast für den ganzen Tag, wenn man so einen Tag unterwegs ist zu dem Spiel, für den Tag ist das weitestgehend ausgeblendet und vor allem in den 90 Minuten, in denen das Spiel läuft, da ist das einfach alles weg, da ist das wie, also man, so ganz banal konzentriert man sich nur noch auf dieses Spiel und das, wie du es gesagt hast, es gibt einem ordentlich, also irgendwie gibt es einem was, irgendwie, also für mich ist es wie ein Kurzurlaub, eine Kurzerholung, die man so vom Fernseher halt in keinster Weise vergleichbar hat. Das ist ganz klar.
Ja, ganz genau. Also im Prinzip ist es genau das, was ich auch damit eben beschreiben wollte, dass es eben dann auch mehr ist als die 90 Minuten. Wellness für den Kopf, das trifft es ganz gut, denke ich. Und Olli, wir haben da jetzt einige interessante Sichtweisen miteinander diskutiert, auch jetzt nochmal einen ganz wichtigen Blick, glaube ich, gegeben auf das, was da abseits des grünen Rasens passiert. Und es gibt ja eigentlich so viele Anknüpfungspunkte. Also wir könnten jetzt hier noch über das Konstrukt RB Leipzig sprechen, was ich eben auch angesprochen hatte, wo ich aktuell das so wahrnehme, als würde durch die Pandemie das Ganze sich noch mehr normalisieren. Dann Bayerns Deals mit Katar, das sind alles so Themen, die umtreiben mich gerade. Und ich möchte einfach mal wieder ja, nur über Fußball sprechen im Rahmen eines Auswärtsspieltages, wo man dann morgens um 7 Uhr aufsteht und das Ganze viel weniger schlimm ist als unter der Woche. Also, weißt du, was ich meine? Also, das sind so irgendwie so Sachen, die machen einen auch ein bisschen mürbe und da droht man tatsächlich so ein bisschen, sich auch von Fußball zu entfernen. Vielleicht das Beispiel RB Leipzig ist nochmal ein gutes, jetzt nochmal ganz kurz so zum Ende. Hast du da auch ein Gefühl, dass das aktuell eine Gefahr ist, der du dich selbst entgegen siehst, also dass du dich so ein bisschen entfernst jetzt in der Pandemie, wo man sich dann auch nicht äußern kann, wo man irgendwie nicht so richtig seine Stimme erheben kann, wie man das sonst zumindest machen kann?
Ich finde, klar, wir haben ganz viele verschiedene Sprachrohre, bei denen wir bedienen können als Fans. Nur es ist halt nicht zu vergleichen mit dem 1:1 im Stadion, auf dem Weg dahin, im Umfeld, all dessen. Ich muss sagen, dieser Abnabelungskampf, den ich fast schon irgendwie mit mir selber mache von Fußball, hat natürlich einerseits mit privaten Veränderungen zu tun. Ich sprach das an, dass es nicht mehr so einfach ist, wie vor 10 Jahren vielleicht noch. Man verarscht sich auch so ein bisschen selbst. Ne? Am Ende des Tages gehen wir ja trotzdem wieder hin. Und am Ende des Tages habe ich mir das Spiel gegen Manchester City in Budapest halt doch angeguckt. Und so weiter und so fort. Das heißt, man macht schon auch einen Entwicklungsprozess durch, aber ich glaube, und da gehen auch ganz viele meiner Freundinnen und Freunde einher, man darf nicht vergessen, das Kerngeschäft unseres Fan-Daseins nicht zu vergessen, und das ist halt einfach Borussia. Spieler kommen und gehen und der Verein wird immer bleiben und der Verein wird bis zum Ende unseres ganzen Lebens um Lichtjahre besser sein als dieses Konstrukt Red Bull. Und ich gebe dir da völlig recht, Kevin. Ich finde, der Diskurs um Fußball und der Diskurs darum, wie die kompletten unternehmerischen Strukturen hinter den Fußballclubs sind, der ist extrem abgeflacht. Und wenn es dann irgendwann wieder losgeht, nur als Beispiel, Rummenigge und Hopp gehen in die Kurve und bekommen dafür von einem Boulevardblatt den Fußballmoment des Jahres. Tikus Thuram und auch, ich glaube, Jadon Sancho haben sich gegen Rassismus und für das Black Lives Matters, die Black Lives Matters Kampagne eingesetzt. Und das wird nicht mal erwähnt. Und wie weit muss auch die Berichterstattung weg von der Realität sein, damit so etwas passiert? Also, ne, damit würden wir jetzt einen riesen Fass aufmachen, da gebe ich dir völlig recht. Das können wir gerne nochmal an einem anderen Punkt auch nochmal besprechen. Nur, versteht ihr? Man darf es nicht vergessen, nur man muss dem Ganzen auch nicht das so wichtig und groß machen, dass das über allem steht. Von daher, dieser Halt von Fankultur und dieser Halt unseres Vereins ist mir fast noch viel wichtiger. Und dafür würde ich dann auch alles machen, wenn es wieder ins Stadion geht.
Sehr guter Punkt. Absolut richtig. Du hast es so ein bisschen angesprochen, diese kognitive Dissonanz. Also ich will, aber ich will auch eigentlich nicht. Ich will eigentlich zu Borussia, ich will es, es ist so ein bisschen ja schwierig, aber diesen Fußball auch irgendwie nicht unterstützen und nicht so in seiner reinen Form. Habe ich auch ein sehr persönliches Beispiel. Ich glaube, eine Saison war es, die Saison 18-19. Da habe ich gesagt, ich gehe ins Stadion oder nichts. Also entweder gehe ich ins Stadion oder ich gucke das Spiel gar nicht. Und das hat sich dann erledigt, als wir diesen Podcast gestartet haben. Und danach war das Motto Stadion oder Fernsehen. Und seitdem habe ich auch kein Spiel mehr wieder verpasst. Und deshalb kann ich das ganz gut nachvollziehen. Also eigentlich möchte man das Ganze auflösen, diesen inneren Konflikt zwischen, naja, eigentlich geht es mir nur um Borussia, aber ich möchte hier nicht tausende Sender und alle unterstützen und alle, die irgendwie sonst am Fußball nur monetär partizipieren und möchte da irgendwie was gegen tun und irgendwie meine Stimme erheben, auch wenn meine Stimme dann nur ist, ich schließe kein Abonnement ab und gucke es mir dann einfach im Fernsehen nicht an. Es ist ganz schwierig und dann will man halt doch wieder wissen, wie geht's Borussia, wie steht es um Borussia, was machen sie, wie spielen sie, es lässt einen ja dann doch nicht los und ein ganz schwieriger Konflikt, mit dem man, ich glaube, mit dem jeder für sich auch selbst umgehen muss. Ganz, ganz spannende Diskussionen, die wir da in die Richtung noch führen können. Sehr, sehr spannende Themen. das wird uns in den kommenden Jahren auf jeden Fall noch begleiten, bin ich ganz sicher.
In jedem Falle.
Wenn man mal ehrlich ist, also wir könnten jetzt noch so viele weitere Themen besprechen, also auch vieles, was wir jetzt nur mal angerissen haben oder so. Olli, wir würden dich vielleicht gerne nochmal einladen in Zukunft.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Besser natürlich dann, wenn man schon im Stadion wieder war. Wir hoffen alle, dass es möglichst bald der Fall ist. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall.
Ich habe zu danken.
Ja, vielen Dank.
Und dann sehen wir uns im Halbfinale, ne?
So. Wir sehen uns dann im Halbfinale. Vielleicht findet ja dann hier im Mai in Berlin auch schon das Public Viewing Event wieder statt.
Ja,
mal gucken.
Wir hoffen das Beste.
Wir
wollen jetzt nicht mit der Impfkampagne anfangen.
Auf gar keinen Fall.
Das nächste Fass, was Sie angestochen haben. Also, nee. Dann hören wir auch an der Stelle auf. Also, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir
sehr
auch. Schöner Herzlichen Dank. Einen schönen Tag noch.
Ja, du auch. Danke fürs Dabeisein. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir melden uns dann nach dem hoffentlichen Halbfinaleinzug gegen Borussia Dortmund wieder. Bis dahin. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.